Ja, also ich darf auch euch ganz herzlich begrüßen. Ihr sitzt ja jetzt auf bequemen Stühlen heute. Ganz bequem habe ich jetzt festgestellt, also nicht so sehr leidensbereit, würde ich sagen. Genau. Für die, die mich nicht kennen, ich bin die Annette Biesecke. Bin verheiratet mit dem Ronald dort hinten, der nimmt mich auch nachher mit, wenn es irgendwie, egal wie es läuft, nimmt er mich mit, das ist schön, da freue ich mich. Wir haben zwei Kinder, die Noelle und die Amelie, sind jetzt seit diesem Monat 15 und 13. Also ihr wisst, dass ich auch leidensbereit bin. Genau. Leidensbereitschaft von Paulus ist das Thema und ich fand es, ich habe zu dem Datum zugesagt und habe das Thema danach bekommen, habe gedacht, oh wow, ich bin jetzt nicht derjenige, der gerne leidet, also gestehe, dass ich nicht gerne leide. Also ich habe es gerne, wenn alles gut ist, so, ne? Ich bin jetzt nicht der das sucht und der das braucht. Es gibt ja Leute, die sehr viel in Kauf nehmen, zum Beispiel im Sport. Gibt es Leute mit großer Leidensbereitschaft, der Ronald guckt gerne Tour de France und dann haben wir einen Sturz miterleben dürfen am Fernsehen, wie jemand da wirklich Saltos geschlagen hat und sich hinten runter gewälzt und wir haben gedacht, das Ding ist gelaufen für den und der ist aufgestanden mit gebrochenem Schulterblatt und ist weitergefahren. Ja, also gerade im Sport kann man das ja sehen, da gibt es Menschen, die leiden wirklich übelst für etwas, was ihre Leidenschaft ist. Ja? So, also ich habe mal eine 87-jährige Tänzerin, eine Balletttänzerin behandeln dürfen, die hatte wahnsinnig deformierte Füße, weil die aus Leidenschaft getanzt hat, ihr ganzes Leben lang. Also da sind ja, also Leute machen Dinge aus Leidenschaft, ja? die auch Leiden verursachen. Ja? Also Bergsteiger. Wenn man denkt, was die in Kauf nehmen, wie viel Leiden die in Kauf nehmen für ihre Leidenschaft. Genau. Meine Tochter Noelle, die hat gefeiert, Geburtstag und die Nacht durch, hat unser Haus komplett gebraucht dafür und hat an ihrem Geburtstag dann auch so viel Geld bekommen, dass sie sich die Schuhe, die sie schon immer wollte, kaufen konnte. Gestern und das heißt, sie musste das Haus aufgeräumt haben bis 15 Uhr. Und das hat sie auch megamäßig motiviert. So viel Leiden hätte ich ihr nicht zugetraut, das Haus blitzblank zu putzen, gell? Also das wäre früher nicht möglich gewesen. Aber die Schuhe können auch Leidenschaft auslösen, ja? Und dafür macht man Dinge, die man sonst nie für möglich gehalten hätte, ja? So. Also ich habe gedacht, vielleicht würde ich das Thema nicht Leidenschaft nennen, sondern Leidensbereitschaft nennen, weil in Leidensbereitschaft steckt das Wort bereit drin. Und ich habe gedacht, ich nenne es mal bereit für Leidenschaft. Ja? Also wenn ich für etwas Leidenschaft habe, bin ich bereit, dafür auch Leiden in Kauf zu nehmen. So. Also der Ronald und ich, wir leiden auch mal immer mal wieder unter unserem Gewicht, weil es geht nämlich auch andersrum, wir können nämlich auch gucken, worunter leiden wir und dann können wir mal gucken, ob da eine Leidenschaft hinten dran steckt. Also der Ronald und ich essen leidenschaftlich gerne, ist einfach so, ne? Also wir sind leidenschaftlich Esser, wir geben Kalorien ein zu Hause und haben auch wirklich Erbarmen mit jeder Pommes, die dort liegt. Genau, also die Frage ist ja, was motiviert dich und mich so sehr, dass du alles andere vergisst, dass Schmerzen nicht mehr wehtun oder dass der Schmerz so in den Hintergrund gerät. Ne? Ich arbeite in der Psychosomatik, da ist Schmerz ja auch immer ein Thema. Und das Ding ist auch zu gucken, wie kann ich es schaffen, dass der Schmerz nicht im Vordergrund steht, sondern im Hintergrund, dass er nicht die Hauptrolle bekommt. Ja? So. Also was ist mein Ding, was treibt mich von diesen bequemen Stühlen hier hoch, ja? Dass du alles andere, jeden Schmerz vergisst, und dich danach ausstreckst. Jetzt der Paulus, gell, wenn man jetzt den anschaut, den Katha hat es ja schon gesagt, ich habe mal die Stelle rausgesucht, wo er das erklärt und so ein bisschen eine Liste macht, was er alles schon erlebt hat, dann steht hier, also 5-mal haben ihm die Juden 39 Hiebe verabreicht, 3-mal ist er ausgepeitscht worden, 1-mal gesteinigt, er hat nicht zwei, sondern drei Schiffbrüche erlebt. Einmal musste er eine ganze Nacht und einen ganzen Tag im Wasser verbringen, treibend. Er hat beschwerliche Reisen unternommen, unzählige Male in großer Gefahr, durch Flüsse, durch Räuber, ist angegriffen worden durch das eigene Volk, durch eigene Leute, durch andere Leute, in Städten, genauso wie in der Einöde. Er war in stürmischer See, er hatte Erschöpfung und Schmerzen, schlaflose Nächte, das beschreibt er alles selbst. Ja? Also, und Paulus steht danach einfach wieder so da. Also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von dem C.S. Lewis, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Das ist ein cooles Buch, finde ich, mal aus der Sicht von der anderen Seite gesehen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre dieser Unterteufel und ich hätte den Auftrag, den Paulus zu Fall zu bringen, und dann würde ich denken, so ein paar Schläge vielleicht, und noch einmal, okay, noch nicht, fünfmal, und er steht wieder auf, und dann denkst du dir, okay, dann nimmst du die Steine und nichts passiert, und dann willst du ihn versenken, und auch das nicht, ich wäre frustriert. Ja, das wäre frustriert. Frustrierend für jeden, der den Auftrag dafür hätte. Paulus ist ein Stehaufmännchen und heute würde man mal hingucken wollen, man würde sagen, er ist resilient, er hat sowas wie Resilienz. Ne? Es prallt einfach gerade an ihm ab. Ne? Kritik, Steine, Peitschenhiebe, Paulus steht immer wieder auf. Und das Interessante dabei ist, dass er nicht hart wird oder verbittert. Er braucht keine Traumatherapie. Und man kann sogar das Gegenteil sehen, dass er am Anfang ja wirklich ein eher unangenehmer Zeitgenosse war. Also mit dem Tag seiner Bekehrung ist es erstmal auch nicht besser gewesen. Da steht drin, das ist einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel, in der Apostelgeschichte 9 steht es, da hat er sich gerade bekehrt und da steht drin, und er stritt mit den Juden und bewies ihnen, dass er Recht hatte. Und dann haben sie ihn da rausgenommen, weil die ihn dann gleich töten wollten. Dann ist der Barnabas gekommen, hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um den Paulus da wegzukriegen. Dann hat er sich bei der neuen Gemeinde, die ihn ja auch mit Misstrauen erstmal aufgenommen haben, ja auch erstmal nicht irgendwie klein benommen, ja, sondern hat auch gleich mal bewiesen, dass er Recht hat und gestritten, ja. Also ich weiß nicht, kennt ihr Rechthaber und Leute, die immer gerne streiten und die wissen und die beweisen, dass das alles so stimmt? Das war anstrengend für die Gemeinde, ja, und auch für alle anderen Leute. Und wieder wurde er, musste man ihn dann so wegkarren, weil er halt tatsächlich auch wieder in Todesgefahr war, weil die Juden ihn wieder umbringen wollten, weil er halt einfach so ein streitbarer Mensch ist, ja. Und was mir da an der Stelle so gut gefällt, ist, als sie ihn dann wegbrachten, und die Katha hat ja darüber gepredigt, und er praktisch nicht verfügbar war für eine Zeit, steht da, und die Gemeinde hatte endlich wieder Frieden. Kann man nachlesen, macht Spaß. Kennt ihr Leute, wo es einfach auch gut ist, sie sind mal nicht da? Ja? Also, und so einer war der Paulus am Anfang. Und dann erlebt er diese ganzen vielen Dinge, diese schlimmen Dinge auf seinem ganzen Lebensweg und auf seiner Reise mit Jesus. Und zum Schluss, wenn man so die letzten Briefe liest, zum Beispiel an den zweiten Brief im Timotheus, dann liest man von einem Mann, der so zur Ruhe gekommen ist, der weiß, wer er ist, der seine Schwächen kennt und auch seine Stärken, der weiß, dass er Gnade braucht. Also zum Schluss wird man vom Apostel Paulus sprechen als dem Apostel der Gnade. Ja? Und wie wird jemand, der so viele schlimme Dinge erlebt hat, danach weicher und nicht härter? Und bleibt trotzdem fest? Das finde ich eine spannende Frage. Wie gelingt es für uns, dass unser Herz fest wird? Wie werde ich stabil? Wie gelingt es mir, mit Angriffen umzugehen? Also ich bin ehrlich, ich habe nicht gern Kritik. Also wenn ihr danach der Predigt zu mir kommt, wisst ihr Bescheid. Ja, ich halte mich für kritikfähig in einem bestimmten Rahmen, ja, aber ich habe es nicht so gerne. Es fühlt sich nicht cool an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir macht es schon was aus, ja. Wie gelingt es mir mit Angriffen? Ich meine, Kritik ist die eine Sache, aber wie gelingt es, mit Angriffen umzugehen, mit Steinen, die nach dir geworfen werden? Wie gelingt es, wenn du Schiffbruch erleidest? Also ich komme aus einer Gemeinde, die Schiffbruch erlitten hat und sang- und klanglos untergegangen ist. Wie gelingt es, damit umzugehen, da wo du einstecken musst, wo dir, wie beim Paulus auch, der Boden unter den Füßen weggezogen wird und du einfach in einem Meer aus Verzweiflung rumtreibst, Tag und Nacht? Ja? wo man ausgeraubt wird oder sich verraten fühlt von Menschen, die man dachte, sie wären einem sehr nah. Paulus ist zum Beispiel zum Schluss seines Lebens sehr allein gewesen, waren nicht mehr viele Leute da. Wie gelingt es so, wie Paulus weiterhin bereit zu sein, Jesus leidenschaftlich zu folgen? Leidensbereitschaft. Ich bin in meinem Grunde meines Herzens analog. Also ich bin nicht computermäßig, nicht fit, und ich glaube, das ist schon eine Übertreibung. Aber ich male gerne und ich schreibe gerne und mache so ein paar Sachen für mich, auch nicht talentiert, also eher talentfrei, aber mit Spaß. Und ich habe immer ein Buch so im Jahr in der Bibel, wo ich mir so ein bisschen rausnehme, mir aufschreibe und ein bisschen was dazu male. Und letztes Jahr hatte ich den Philipperbrief und ich habe gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit auf meine Reise durch den Philipperbrief. Der wurde geschrieben von Paulus, als er im Gefängnis saß. Und ich finde, es ist ein sehr spannender Brief. Ich würde es mal überschreiben mit: Bring dein Herz in Position. Wenn du mal das erste Bild drauf machen könntest. Und wer eine Bibel dabei hat, kann vielleicht gerade sie auch schon mal rausholen oder sein Handy zücken und den Bibelsurfer anschmeißen. Ich würde jetzt eine längere Bibelstelle vorlesen, im Philipper 3, Vers 7 bis 14. Da schreibt er, ist eigentlich sehr bekannt: Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich auch alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Es ist nicht so, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es schon ergriffen zu haben, aber eins tue ich. Ich vergesse, was da hinten steckt und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und ich jage auf das Ziel so hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ja, ich habe, also es ist eine bekannte Stelle, ich habe mir damals so gedacht, dass Paulus hier sein Herz komplett umgedreht hat. Er hat sich total fokussiert, nicht nach unten, sondern er hat alles, was so zuläuft in seinem Herzen, hat er nach oben gerichtet. Also wir kennen ja das Herz immer so rum. Und Paulus beschreibt hier was anderes. Es ist mir, alles, was mir Gewinn war, alles, was mir oben hier so wichtig in meinem Herzen ist, das halte ich für Verlust. Und er streckt sich aus, also die Spitze seines Herzens, alles, was so zusammenläuft in seinem Herzen, das will er nach oben richten. Alles, seine ganze Intention, also da steht ja auch hier drin, dass er sich ausstreckt, da kommt das Wort Spannung, Tension drin vor. Also seine ganze Spannung, seine ganze Absicht, alles, was so in ihm ist, seine Ausrichtung macht er nach oben. Ja? Also er dreht sein Herz auf den Kopf. Ja? Interessant vielleicht nebenbei, die Philippa oder Philippi ist ein Ort, da hat römisches Bürgerrecht gegolten, da waren so alte Veteranen, das war so ein kleiner Luxusort, da ist steuerfrei und wer halt das römische Bürgerrecht hatte, war halt praktisch der King dort. Ne? Also man saß da ein bisschen wie die Made im Speck, man hat sich was drauf eingebildet, dass man halt römischer Bürger ist. Und Paulus war das ja auch und er hätte ja damit ja auch irgendwie landen können bei denen, hätte man denken können, aber Diplomatie gehört nicht zum Paulus. Und der Brief beginnt mit der Vorstellung, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, grüßen euch, Heilige. Also er ist nicht als hier, ich bin auch römischer Bürger oder Apostel, er hätte jetzt irgendwie oben einsteigen können und ausgerechnet in Philippi, sagt er, ich bin ein Diener Christi. Ich bin wie Jesus, habe dieselbe Gesinnung wie Jesus. Ich bin ein Knecht Christi. Ja? Ich achte alles, was ich hatte, für Verlust. Es ist nicht mir wichtig. Denn was ist mir wichtig? Er schreibt an anderer Stelle, auch im Philipperbrief, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Ja? Das da oben ist jetzt wichtig. Ne? Und jetzt könnte man sagen, ist ja anstrengend, irgendwie so das alles mal so auf den Kopf zu stellen. Oder ist es besonders heilig von Paulus? Hat er irgendwie was Cooles gemacht? Und jetzt machst du mal das zweite Bild, bitte. Ich glaube, genau, also ich, es ist eben so, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, er hat den Sinn Christi übernommen. An einer anderen Stelle, auch in Philipper, eine ganz bekannte, heißt es, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Also habt den Sinn. Was ist denn das Ziel, was ist denn Gottes Ausrichtung von seinem Herzen? Also wie rum hat Gott in sein Herz gedreht? Was ist denn, ich meine, Gott ist ja Gott. Er könnte sich ja auch denken, okay, ich bin halt Gott, ich kann nicht anders, ich muss die Menschen halt irgendwie gut behandeln oder so, ja? Aber das ist es nicht. Gott hat eine Ausrichtung mit seinem Herzen. Und das wird im Philipperbrief gut geschrieben. Da steht es da, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Also Gottes Herz, die Ausrichtung von Gottes Herz, Gottes Leidenschaft, das bist du und das bin ich. Da gibt es eine Ausrichtung, Gottes Herz zeigt voll auf dich, das ist sein Herz, das für dich schlägt, seine Leidenschaft, das bist du und ich, das sind wir. Und deswegen, und das hat Leiden geschaffen, das hat für Gott Leiden geschaffen, er hat dafür Leiden wirklich getragen. Ja? Also ich habe gedacht, es ist für mich, wäre das so, klar, innen drin sieht man dem Paulus sein Herz hier, gell, seine Ausrichtung nach oben, aber er sagt ja, weil ich ergriffen bin von ihm. Er konnte sein Herz drehen und nach oben wenden und zwar in eine gute Position bringen, weil er wusste, dass Gottes Herz für dich schlägt und für mich und weil er einfach gemerkt, wie Gottes Herzschlag dich und Leidenschaft dir gilt und mir gilt. Deshalb hat Gott ihm in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Von diesem Namen soll sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Hier oben ist die Auferstehung, ne? Und jetzt fällt es uns leicht zu sehen, wie Paulus sagen kann, Sterben ist für mich Gewinn, weil ich bin ja da schon eingeschlossen. Sterben ist für mich Gewinn, da ist meine Ausrichtung, da will ich hin. Sterben ist mein Gewinn, ja? Und ich habe gedacht, es ist so, wie das, wenn sich das Herz umdreht, ist es wie wenn die Batterie plötzlich richtig drin ist. Ne? Kennt ihr das, was so eine Taschenlampe nicht leuchtet und du denkst dir, meine Güte, schon bringt ja nichts. Aber in dem Moment, wo du dann merkst, die Batterie ist falsch rum und du machst sie richtig rum rein und dann so, ha, Licht, ja, da funktioniert was. Und ich glaube, in dem Moment, wo du merkst, wie Gott sein Herz dir entgegen schlagen lässt und geschlagen hat und er wirklich seine Leidenschaft dir geschenkt hat und sogar bis in den Tod hinunter und für dich das getragen hat und du das annimmst und von ihm dich ergreifen lässt, dann ist es wie, wenn die Batterie sich umdreht, wie das Herz sich umdreht. Ja? Und dann plötzlich merkst du, wie dein Herz wieder, oder vielleicht sogar das erste Mal anfängt zu schlagen. Vielleicht kennt ihr das im Fernsehen, wenn dann so diese Situation ist, dann Wiederbelebung, Defibrillator und wie auch immer. Und dann so, ja, plötzlich wieder einatmen, Herzschlag ist wieder da, da passiert wieder Leben. Das ist Wiedergeburt. Ja, das Licht geht an. Die Batterie ist richtig rum drin. An einer anderen Stelle im Philipper steht, dann werdet ihr leuchten wie Himmelslichter in einer verdrehten Welt. Für uns sieht ein Herz so rum verdreht aus. Aber ich glaube, es ist die richtige Haltung. alles andere ist verdreht. Wenn wir unser Herz so rum haben, dann sind wir so auf das Irdische, das schreibt er auch im Philipperbrief, im Kapitel 3, ne? Wir sind so, da schreibt er, ihr Gott ist ihr Bauch. Kann ich nachvollziehen. Aber ja, also dann bist du so auf das Irdische gerichtet. Ja? Und ich glaube, andersrum ist richtig. Verdreht ist das, aber so rum ist richtig. Du bist sogar stabil. Guck mal, wenn das Herz so rum ist, dann fällt es nicht so leicht rechts und links. Es hat Stand. Es ist fest. Ja? Er schreibt zum Beispiel dann im Vers 21, denn Christus ist mein Leben, aber besser noch wäre es zu sterben und bei ihm zu sein. Aber wenn ich schon lebe hier, dann trägt meine Arbeit Früchte. Leidenschaft, ich will mal das Wort Arbeit nur erwähnt haben, das hören wir ja nicht so gerne. Leidenschaft drückt sich immer auch in dem aus, was du tust. Ja? Ich denke, wenn das Herz so ausgerichtet ist und ich habe hier unten, ich bin mit der Fülle meines Herzens, hier lebe ich mit der Fülle meines Herzens, ich bin so ausgerichtet, aber mein Zentrum ist noch hier, ich lebe noch hier, ich bin da ausgerichtet, aber ich lebe noch hier. Und dann ist meine Leidenschaft für das, was ich wirklich mich einsetzen möchte, hier. Und dann trägt meine Arbeit Früchte, sagt er. Wann hast du und wann habe ich das letzte Mal mit viel Leidenschaft mich wirklich für Jesus eingesetzt? Und war müde, weil ich irgendwie noch was für den Kindergottesdienst vorbereiten. Ja, also manche merken doch, wo ist denn unsere Leidenschaft? Was schafft denn dir Leiden? Das darf ja auch mal, wehtun. Ja, also Leidenschaft drückt sich in dem aus, was du tust. Nur mal erwähnt. Jetzt die Frage ist, jetzt bist du so eingebettet und ergriffen und du lebst leidenschaftlich und dann passiert sowas wie, jemand kommt und wirft Steine auf dich. Warum jetzt? Ja, kann das jetzt, also ich meine, ich bin ja auf dem richtigen Weg, ich mache mein Herz. Und dann kommt jemand und wirft Steine auf dich. Du erleidest Schiffbruch. Menschen, denen du vertraust, verlassen dich. Und aus Erfahrung, also es hat mal jemand gesagt, Schafbisse schmerzen am meisten. Also gerade in der Gemeinde passiert es ja auch, gell? Dass man irgendwie sich mal beißt und zwickt und das tut mehr weh, als wenn es von außen kommt. Ne? So. Jetzt prallt es an dir ab und ich glaube, das ist so nicht, ich freue mich an dem Lied immer, dass es nicht heißt, nichts kann mich erschüttern. Das steht nur da, Gott kann nichts erschüttern. Und ich freue mich über den Schreiber dieses Liedes, weil es nicht so ist. Natürlich erschüttert uns das. Ja? Wir sind verletzt, oder ich rede mal von mir, ich bin schon auch verletzt. Ich bin erschüttert und manchmal auch verzweifelt. Und die Frage ist einfach immer nur, wie gehe ich damit um? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Paulus, als er gesteinigt worden ist, gesagt hat, hat ja gar nicht wehgetan, nicht getroffen, kannst nächstes Mal besser machen. Also ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das war nicht läppisch, das tut weh. Und es ist auch nicht abgeprallt, ne? Also diese Resilienz, die Hochgelobte, die hat einen guten Hintergrund. Aber ich glaube, es ist was anderes. Ich glaube, es ist wichtig, die Steine auch anzugucken und vielleicht... Man kann sie auch behalten, ja? Man kann sagen, guck, das war der Stein, mit dem du mich getroffen hast, und dann mitsammeln, aber dann würde du echt dein Herz sehr beschweren, du kommst auch nicht mehr vorwärts, ja? Ist es wichtig, die Steine an der richtigen Adresse abzugeben? Abprallen, ja, aber sie richtig loszulassen, ja? Und zu sagen, das war, und wir üben dadurch auch vergeben und loslassen und es hinter uns zu lassen. Wie Paulus sagt, ich lasse alles los, was hinter mir ist. Ja, es war, es ist nicht mehr, es gehört nicht mehr zu mir, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ja? Los, lass uns Kreuz schmeißen in seine Richtung. Und jetzt kommt das, was ich den inneren Schweinehund nenne. Das ist auch in so einem Herz irgendwie mit drinne, glaube ich. Also ich erzähle eine Geschichte von der Amelie. Als sie ungefähr 5 Jahre war, hatte sie einen ganz tollen Freund. Wir hätten ihn auch als Schwiegersohn akzeptiert. Und wir fanden ihn cool. Und die Beziehung zwischen den beiden war auch sehr cool. Also sie haben sich wirklich, und dann gab es diesen Streit. Also seitdem sprechen die auch nicht mehr miteinander. Und als das noch so eskaliert ist, und dann habe ich sie so zur Seite gegangen und gesagt, Amelie, pass auf. vertrag dich mit ihm, vergib, ne? Und gehst du hin und gibst ihm die Hand, weil wir, also wir haben, ich habe mitgelitten, ich wollte gerne, dass das wieder so wird wie vorher, gell? So, und ich, wir wissen, alle Vergebung ist wichtig. Und dann war sie damals noch in einem Alter, als ihr das was wert war, was die Mama gesagt hat. Und hat dann gesagt, okay, ich mach's. Ich gebe ihm die Hand und dann breche ich ihm die Finger. So. Ja. Manchmal, wir wollen vergeben, aber es tut doch so weh. Und das, was dann abprallt, ist manchmal härter als das, was wir eingesteckt haben, oder? Genau. Manchmal bleibt so eine bittere Wurzel in uns, ne? Wir können das nicht ganz wegstecken, was uns so weh tut. Und jetzt habe ich das große Vergnügen, das wollte ich schon lange mal machen. Ich erzähle euch meine Zahnarztgeschichte und würde jetzt einfach bitten, dass ihr immer denkt, der Zahnarzt ist der Schweinehund, der Innere. Okay? Also es ist ein Dialog mit dem Schweinehund, dem Inneren und mir. Und damit ihr ein bisschen was wisst, ich hatte eine ganz schlimme Weisheitszahnwurzel, die so blöd gelegen hat und so blöd gewachsen ist, dass sie die andere Zähne praktisch verletzt hat. Und die musste raus. Und ein Kieferchirurg hat gesagt, muss nicht raus. Also es gibt immer Schweinehunde, die da sagen, muss nicht sein. Das kannst du lassen. Lass die Wurzel drin, ist nicht so schlimm, das geht von alleine. Ja? Und irgendeiner hat dann aber gesagt, okay, nee, die muss raus. Das machen wir ganz schnell. 20 Minuten ist das rum. Und ein Schweinehund lässt sich gerne darauf ein, zu sagen, okay, wenn es schnell geht, dann machen wir das. Ne? So, also man ist nicht so leidensbereit, aber wenn der Schweinehund sagt, okay, so 20 Minuten, das machst du noch mit. Ne? So, jetzt hat er losgelegt und nach einer Stunde war mein Gesicht schon so ein bisschen deformiert und er hat auch schon geschwitzt. Und dann will ja der innere Schweinehund, wenn du so an die Wurzel gehst, die dir wirklich weh macht und du siehst, es wird nicht, geht nicht so einfach raus, dann ist der innere Schweinehund schon in der Lage zu sagen, nee, komm, lass sie, ist nicht so schlimm, du musst jetzt nicht so leiden, vielleicht geht es auch noch anders. Kennt ihr das? Ja, so wenn es dann doch mal ins Eingemachte geht. So, dann hat er sich aber entschieden, doch noch weiterzumachen. Nach 2 Stunden hatte ich auf der Seite, konnte ich nichts mehr sehen. Und hat er gesagt, so, Frau Biesige, das ist der erste Zahn, den ich nicht ziehen kann in meinem ganzen Leben. Ne? Da will der Schweinehund aufhören, der Innere. Und dann habe ich gedacht an meine Mutter, die gesagt hat, Schatz, wenn du dein schönstes Lächeln aufsetzt und so charmant fragst, kriegst du alles, was du willst. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe mein schönstes Lächeln aufgesetzt und so charmant, wie ich konnte, gesagt, und das ziehen sie jetzt raus. Und das Lächeln hat gewirkt. Ich war 5 Stunden in dem Ding und ich hatte dann auch, also alle waren beschäftigt, alle sind nach Hause gegangen inzwischen, also der Ronald war in Aufruhr im Badezimmer. Aber manche Wurzel in deinem Leben zieht sich nicht so leicht raus. Manches Bittere, manches, was du erlebt hast, zieht sich nicht so leicht raus. Manches musst du durchkämpfen. Manches musst du auch aushalten und manches tut richtig weh. Ja? An einer anderen Stelle im Philippa heißt es, jetzt muss ich gucken, genau hier steht es, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und davor steht aber, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Man denkt immer, das passt nicht zusammen. Aber Heil heißt hier nicht die Rettung, sondern einfach deine Seele. Ja? Und du musst mit deiner Seele auch arbeiten und leidensbereit sein. Und der Begriff Furcht und Zittern ist ein feststehender Begriff, der kommt aus dem Alten Testament. Die Hohenpriester sind nämlich mit Furcht und Zittern in das Allerheiligste gegangen, um Gott zu begegnen. Und ich glaube, in dem Moment, wo du mit Furcht und Zittern vor Gott stehst und seine Herrlichkeit siehst, dann willst du diese Wurzel auch loslassen. Ja? Aber du gehst da schon auch mit Ehrfurcht rein, mit Furcht und Zittern. Und es ist wichtig, weil Gott ist es wichtig, dass du heil bist und ausgerichtet bist, auf dass dein Herz in Position ist, dass es schlägt und dass du leuchtest und dass du Frucht bringst. Das ist total wichtig. Einfach, dass deine Batterie wieder richtig rum drin ist und du dein Herz einfach wieder schlägt. Und du wirst es merken, in dem Moment, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, wenn ihr mal losgelassen habt, was lang ist, was euch schwer belastet hat. Und wenn man dann schafft, loszulassen, eine schlimme Situation loszulassen und nach vorne zu gehen, es ist wie aufatmen, wieder einatmen, wieder Sonne spüren können, wieder leben können. Es ist wie leuchten können. Ich habe noch zum Schluss zwei Bilder, um es nochmal vielleicht anders zu erklären. Machst du mal das nächste Bild. Wenn wir uns entscheiden, von Jesus ergriffen zu sein, dann ist es erstmal wie, wenn wir wie ein Kind beim Vater auf dem Schoß sitzen. Eine Wiedergeburt, wir sind noch klein. Wir wollen dieses Herz-an-Herz-Gefühl. Ich habe hier mal für den Ronald ein Bild gemalt, wo wir am Anfang verheiratet waren. Und es ist eine sehr kindliche Sicht. So wir Rücken an Rücken, Herz an Herz. Und es ist irgendwie so alles eins. Ja? Und man kann das auch mit dem Vater auf dem Schoß sitzen vergleichen. Wir sind so eins und alles ist schön. Ja? Und wisst ihr was? Das ist auch wirklich schön. Und das muss man genießen. Das ist toll. Aber es ist nicht fruchtbar. Ja? Also wir haben festgestellt, der Ron und ich, man kann es hier gut sehen, wenn man uns eine Frage gestellt hat, dann habe ich so sitzend natürlich gesehen, was hier passiert, ja, und habe gesagt, so ist es. Und ich wusste, dass es so ist, weil ich sehe es, ja. Und der Ronald hat, warum auch immer, das gesehen. Und er denkt auch immer, er hat recht. Ja, so, wisst ihr, wie ich meine? Und dann denkt man sich, jetzt ist es doch so ein Herz-an-Herz-Gefühl. Und wie kann der Mensch, dem man so nah ist, so unterschiedlich denken und Sachen sehen, ja? Wie kannst du, wenn du auf Gottes Schoß sitzt, Herz an Herz, dann siehst du vielleicht in dieselbe Richtung, vielleicht auch nicht, vielleicht siehst du als Kind ja auch gar nicht so weit, aber Gott sieht viel weiter. Ich denke an einen Brief, den die Amelie in so ein Gebet geschrieben hat, da hat sie sich bedankt für alles Gute, was ihr so widerfährt und es freut uns als Mama, ne? Dass jemand so behütet und beschützt aufwächst und man freut, dass und da unten stand dann, mach, dass es so bleibt. Ich sehe weiter. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Und es wird noch anders sein. Und sie soll ja nicht Kind bleiben, sie soll ja groß werden und erwachsen werden. Ich habe vor kurzem dann ein zweites Bild gemalt. Genau. Für den Ronald und für mich war es total wichtig, uns auseinanderzusetzen. Ganz, ganz bildlich auseinanderzusetzen, einfach um uns auch wahrzunehmen. Und ich glaube, es ist für Gott wichtig, dass du dich mit Gott auseinandersetzt, wenn Dinge schlecht laufen oder ne, und dass Gott auch sowas zusetzt, dass du dich auseinandersetzt. Weil was will Gott? Was steht am Anfang im 1. Mose? Er schafft dich als Gegenüber. Du sitzt nicht als Gegenüber auf seinem Schoß. Er schafft dich als Gegenüber. Ja? Setz dich mit Gott auseinander. Und ich glaube, was ganz wichtig ist und was wir auch immer merken, ist, dass die Aufgabe daran ist, zugewandt zu bleiben. Ja? Also man kann auseinandersetzen, kann auch darin enden, dass man sich nicht mehr zugewandt ist. Aber es ist wichtig, zugewandt zu bleiben. Ja? Und ich glaube, dadurch entstehen so Sachen wie hier, dass man doch, indem man sich auseinandersetzt, mit Gott oder in dem Fall mit unserem Vater, auch viel mehr zu dem wird, was man eigentlich ist, viel mehr auch seine eigene Persönlichkeit hat und einfach Frucht bringen kann. Und man kann es ja, ich finde manchmal im Bild, sieht man das auch, ne? Man, hier, das ist ja, sieht aus wie so zwei Ringe, wie so ein Ehesymbol, es ist mehr Ehe wie vorher, ja? Und es ist auch mehr eine Verbindung und auch, es könnten auch eine Zelle sein, die eine Keimzelle sein, ja? Du wirst fruchtbar, indem du dich mit Gott auseinandersetzt und ihm zugewandt bleibst in schwierigen Situationen, da, wo du Dinge nicht verstehst, da, wo du vielleicht auch, weißt du, am Anfang sind ja so die Herzen, die fliegen da so schön rum und so, ja, und vielleicht muss man manches davon begraben, wenn Dinge passieren, die schlecht laufen, wenn du angegriffen wirst, dann ist es wichtig, dass du dieses Verpuffen nicht als, das ist alles nicht mehr, das stimmt nicht, sondern grab es ein, begieß es, ja, und schau, was draus wächst. So, also ich habe gedacht, Manches sieht bei uns wie Unkraut aus, ist es vielleicht auch beim Ronald und bei mir. Aber es gibt sowas, was innen drin als Frucht auch wächst und was auch wirklich stabil ist und haltbar ist. Und ich glaube, das, was Gott möchte durch diese ganze Zeit, ist, dass du Frucht bringst. Ja? Genau. Ich habe gedacht, dem Paulus ist es so gegangen. Der ist zum Schluss mehr sich selbst gewesen als zuvor. Er ist zur Ruhe gekommen, konnte sich sein, wusste seine Grenzen und seine Schwächen, wusste aber auch, was er hat und was er ist, konnte sagen, hey, macht so wie ich, ist gut so, wenn ihr es so macht, wie ich es mache. Ja? Hat sich aber anders angehört wie am Anfang. Und er wusste, er hat im Gott einen Gegenüber, dessen Herz dir entgegenschlägt und schon geschlagen hat und was der Sieg schon gewonnen ist und der den größeren Überblick hat. Ich habe ein Lied gefunden, das es wirklich genauso ausdrückt. Und ich wünsche uns, dass wir in der Lage sind, unser Herz wieder in Position zu bringen und den Schritt nach vorne zu machen, Altes hinter uns zu lassen und unser Herz wieder schlagen zu lassen. Genau.